Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk-Oliver Eckmann hier im Studio im Funkhaus in Köln. Zwei Wochen befindet sich Deutschland jetzt wieder in einem teilweisen Lockdown und nichts deutet darauf hin, dass sich dieser Zustand bald ändern könnte. Im Gegenteil. Heute kommt Bundeskanzlerin Merkel erneut per Videoschalte mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen. Während gestern alles danach aussah, dass erst in einer Woche konkrete Entscheidungen zu erwarten sind, könnte alles jetzt viel schneller kommen. Die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt, die auch dem Deutschlandfunk vorliegt, sieht erhebliche Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen vor. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Unter anderem soll künftig der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts gestattet sein. Privat sollen sich die Menschen nur noch mit einem einzigen weiteren Hausstand treffen dürfen. Auf private Feiern soll bis Weihnachten ganz verzichtet werden und Kinder und Jugendliche wurden angehalten, sich in ihrer Freizeit nur noch mit einem Freund oder einer Freundin zu treffen. Denn das Wachstum bei der Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen etwas abgeflacht, aber immer noch auf einem so hohen Niveau, dass über kurz oder lang eine Überforderung des Gesundheitssystems drohen könnte. Bei den Beratungen heute wird es auch um die Frage gehen, wie der Betrieb von Kitas und Schulen aufrechterhalten werden kann oder ob man hier zu Änderungen kommen muss. Der Deutsche Lehrerverband nämlich, der meldete in der vergangenen Woche geschätzt, mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler befänden sich derzeit in Quarantäne, ebenso wie 30.000 Lehrerinnen und Lehrer. Der Präsident des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, glaubt, das, was wir im Moment erleben, ist eine Art Salami-Lockdown. Das heißt, dass nach und nach alle Schulen geschlossen werden müssen. Und er fordert, die Klassen zu teilen und getrennt voneinander, teils in Präsenz, teils online zu unterrichten. Thema heute bei den Beratungen zwischen der Kanzlerin und den Länderchefs per Videoschalte ab 14 Uhr übrigens. Schule zu Corona-Zeiten. Sind Schüler und Lehrer ausreichend geschützt? Das Thema heute hier bei Kontrovers an diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Wegen der Corona-Pandemie können wir leider derzeit keine Studios nutzen für unsere Diskutanten. Alle drei Gesprächspartner sind uns deswegen online verbunden und wir hoffen natürlich, dass die Leitungen stabil sind und stabil bleiben. Zum einen ist das Helmut Holter, den ich herzlich begrüße, von der Partei Die Linke. Er ist in Thüringen Minister für Bildung, Jugend und Sport und uns aus Erfurt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Holter.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Aus Falkenberg im niederbayerischen Rottal ist uns zugeschaltet Heinz-Peter Meidinger, von dem wir gerade schon gehört haben, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Meidinger.
Guten Morgen in die Runde.
Und telefonisch zugeschaltet aus Lohfelden bei Kassel ist uns Stefan Wasmuth, bis zum Wochenende Vorsitzender des Bundeselternrats. Da gab es jetzt am Wochenende Neuwahlen, aber Sie haben natürlich sind voll im Thema und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag, Herr Wasmuth.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Heute früh hat uns wieder eine Menge Anrufe erreicht. Wie immer steigen wir mit einer Auswahl ein.
Stadt aus. Meine in Niedersachsen. Ich finde, die Schule meiner Kinder ist gut vorbereitet auf die Situation. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Es wäre falsch, jetzt die Schulen zu schließen.
Mein Name ist Henning Jakobsen. Ich wohne in Mannheim und arbeite an der Schule in Rastatt, an der Waldorfschule. Eine einfache Frage, sind wir ausreichend geschützt? Eine einfache Antwort, nein. Wir müssen aber echt kreativ sein. Denn der Unterricht, so wie er im Moment läuft, mit Maske und alles das ist albern und das ist nicht durchzuführen.
Priska Resch aus Überlingen. Ich frage nach, warum man den Unterricht nicht auch im Freien stattfinden lassen kann. Ich habe Grundschüler und bin im Homeoffice, wenn die Schule ganz geschlossen wird und für mich ist das nicht mehr akzeptabel.
Marie Meyer, mein Name, aus München. Ich bin Abiturientin und wir und meine Klasse stellen uns die Frage, weshalb wir nicht wenigstens zur Hälfte geteilt sind, wenn die Zahlen so hoch sind, weil das könnte auch eine Vorbereitung fürs Abitur sein. Es könnte viele Vorteile mitbringen und ich glaube, wir sind alle alt genug und müssen es lernen oder auch können, wenn wir Abitur schreiben, alleine uns den Stoff in gewisser Maßen beizubringen.
Ja, guten Tag. Ich bin selbst Lehrerin. Ich bin der Meinung, dass die Lehrer nicht ausreichend geschützt sind, was man viel mehr machen könnte. Zum Beispiel, und das habe ich auch schon ja, vorgebracht, aber das will ja niemand hören, dass man zum Beispiel Doppelstundenraster einführen könnte, im Grunde an allen Schulen.
Guten Morgen, Schulze, Heppenheim, Lehrer AD. Wer das Gedränge auf unseren Schulen kennt, wird sagen müssen, dass man auch bei halber Besetzung keinen Infektionsschutz gewährleisten kann.
Soweit interessante Hörermeldungen von heute früh. Wir möchten in die Diskussion einsteigen. Zunächst vielleicht gar nicht so sehr darüber sprechen, welche Konsequenzen, welche Schritte jetzt einzuleiten sind, sondern vielleicht mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Herr Meidinger, vielleicht starten wir mit Ihnen, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Sie haben ja in der letzten Woche gemeldet, mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne, ebenso wie 30.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Kultusministerkonferenz hat jetzt Zahlen geliefert, wonach knapp 200.000 Schüler in Quarantäne seien und 13.000 Lehrer, also ein Drittel weniger als von Ihnen geschätzt. Haben Sie die Situation also so ein bisschen übertrieben?
Ich glaube nicht, dass wir übertrieben haben. Der Punkt war ja, wir mussten ja eine Schätzung machen, weil es keine Zahlen, jedenfalls keine bundesweiten Zahlen der Kultusministerkonferenz gab, obwohl wir die immer wieder eingefordert haben. Da war offensichtlich keine Transparenz oder keine Bereitschaft zur Transparenz da. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir keine Schätzzahlen geliefert hätten, wo wir uns wirklich auch bemüht haben, auf der Basis von Zahlen, die da waren, dann eine vernünftige Schätzung abzuliefern, dann gäbe es heute noch nicht die Abfrage der Kultusministerkonferenz. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die dann tatsächlich so viel näher an der Realität ist. Wir haben ja auch geschlossene Schulen, die werden teilweise nicht mitgezählt bei den Quarantänezahlen. Privatschulen sind zum Teil nicht abgefragt worden. Und insgesamt gesehen, also mich beruhigt wenig, ob es jetzt nur 200.000 sind oder ob es eher 300.000 sind. Es sind einfach viel zu viele, die in Quarantäne sind, beziehungsweise die müssen ja in Quarantäne. Es ist eine besorgniserregende Zahl.
Inwieweit sind es viel zu viele, wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, hält sich das noch einigermaßen im Rahmen, jedenfalls nach den Zahlen der Kultusministerkonferenz. Wie gesagt, knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler, das sind 1,8% aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland.
Also der Punkt ist ja, dass auch wenn das in Prozentzahlen relativ wenig sind, die Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb teilweise erheblich sind. Also es gibt ja einzelne Minister, die jetzt auch Aussagen dazu treffen, wie viel Prozent des Unterrichts denn sozusagen, an wie viel Schulen vollständiger Unterricht erteilt werden kann. Und da hört man dann Zahlen um die 80%. Das heißt also, ich starre jetzt nicht auf die 2% oder die 2,5%, die in Quarantäne sind, sondern auf die erheblichen Auswirkungen, die bereits diese Quarantänezahlen auf Unterrichtsbetrieb haben. Fallen ja Lehrer aus, sind dann andere Klassen auch betroffen. Also ich würde jetzt die Situation nicht sozusagen zu sehr entdramatisieren.
Ist auch gar nicht unser Anspruch hier, sondern wir wollen natürlich hier gelassen und aber auch wirklich auf die Fakten orientiert diskutieren und überlegen auch, welche Konsequenzen zu ziehen sind, welche Schritte zu gehen sind. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen bei der Bestandsaufnahme vielleicht bleiben. Wir haben ja einen Bildungsminister, einen Landesbildungsminister hier in der Runde, Helmut Holter von der Linken aus Thüringen. Wie ist denn die Lage in Ihrem Bundesland? Wie viele Schülerinnen und Schüler befinden sich bei Ihnen in Quarantäne und wie viele Schulen und Klassen sind geschlossen?
Ja, nochmal wunderschönen guten Morgen. Also die Hörermeinungen, die ja anfangs eingespielt wurden, zeigen ja, dass dieses Thema sehr kontrovers auch in der Elternschaft, in der Lehrerschaft diskutiert wird. Und die Sendung hat ja auch genau den Namen. Das trifft ja genau den Punkt. Also wir haben 972 staatliche Schulen. Dazu kommen noch 165 freie Schulen. In Thüringen in Quarantäne sind rund 1.000, also genau 926 Schülerinnen und Schüler und 125 Lehrerinnen und Lehrer. Das kann sich geändert haben. Jetzt am Wochenende, heute Morgen, sind wieder weitere Zahlen eingegangen. Also es unterliegt einem ständigen Prozess. Quarantäne bedeutet, dass für 14 Tage die Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler nicht am Unterricht teilnehmen. Aber sie können natürlich und werden auch unterrichtet. Das heißt ja nicht, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, sondern sie werden dann im Distanzunterricht beschult von den Lehrerinnen und Lehrern, sodass also auch hier Unterricht stattfindet. Wobei wir wissen, dass das Wechselmodell oder der Distanzunterricht eben Nachteile hat. Das eine ist die unzureichende Versorgung mit Breitband, sprich Digitalisierung. Und es wird auch über den Weg, das sind die Erfahrungen aus dem Frühjahr, weniger Lernstoff vermittelt und damit auch weniger Bildung vermittelt. Das ist eben auch meine Sorge für das, was in der Zukunft ansteht. Aber dazu kommen wir dann
da noch. Dazu kommen wir noch.
Fakt ist eins, ja. Wir reagieren, das will ich noch kurz sagen, wir, und das haben die Kultusminister am Freitag früh nochmal verabredet, wir reagieren lokal und regional auf das Infektionsgeschehen, so wie wir das, wie ich das jetzt für Thüringen gerade berichtet habe, so läuft das auch in den anderen Ländern.
Und wie besorgniserregend finden Sie die Entwicklung bei Ihnen im Bundesland?
Das ist die Entwicklung, die ich auf der einen Seite erwartet habe. Wir haben ja immer gesagt, dass Schulen sichere Orte sind. Das sind nicht die Infektionsherde. Das bestätigt sich mit diesen Zahlen. Deswegen plädiere ich eindeutig dafür, dass unser regulärer Unterricht aufrechterhalten bleibt.
Wobei es da durchaus unterschiedliche Studien gibt und noch relativ viel eben unbekannt ist, wo welche Infektionen stattfinden. Ein Großteil der Infektionen lässt sich ja gar nicht mehr zurückverfolgen in der Zeit. Deswegen sind diese Aussagen so ein bisschen schwierig, oder?
Das ist richtig. Also wir haben verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unterschiedliche Aussagen treffen. Man zieht immer der eine oder der andere die jeweilige ihm passende Aussage heran. Das will er nicht unbedingt tun, sondern es geht eigentlich um auch Erkenntnisse in den Schulen. Deswegen haben wir in der Kultusministerkonferenz auch gesagt, wir brauchen eine Studie, wie das Infektionsgeschehen an Schulen sich entwickelt und überhaupt abspielt. Aber es gibt eine Studie aus Sachsen, die ich hier habe. Dort wurden bei Schülerinnen und Schülern über 2300 Schülerinnen und Schüler Antikörpertests durchgeführt. Dabei ist festgestellt worden, dass 0,5% der Schülerinnen und Schüler positiv getestet wurden. Also das ist immer noch in einem sehr niedrigschwelligen Bereich. Trotzdem verstehe ich die Sorgen aller Beteiligten, sowohl der Lehrerinnen und Lehrer als auch der Schülerinnen und Schüler. Und das ist eben die Frage, wir müssen uns darüber verständigen, wie soll denn Schule unter diesen Bedingungen weiter fortgeführt werden?
Genau, kommen wir gleich ganz intensiv zu. Aber da wir Sie ja gerade auch dran haben, Herr Holter, die konkrete Nachfrage nochmal, was passiert denn in Thüringen bei Ihnen im Bundesland, wenn ein positiver Fall auftritt bei einem Schüler, bei einem Lehrer oder bei einer Lehrerin? Muss dann die ganze Klasse in Quarantäne oder nur der Sitznachbar, die Sitznachbarin? Das wird ja offensichtlich in allen Bundesländern völlig unterschiedlich gehandhabt.
Das wird auch bei uns sehr unterschiedlich gehandhabt. Also erstens, klar, wird sofort festgestellt, welche Kontakte bestanden haben und diejenigen Personen, ob nun Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die mit dem Infizierten oder der Infizierten Kontakt hatten, die gehen in Quarantäne. Das kann die ganze Klasse sein, das kann auch nur eine Gruppe sein. Das hatte immer damit zu tun, wie das nach den Herbstferien der Schulbetrieb wieder losgegangen ist. Aber im Grunde geht, wenn man so über die ganze Klasse in Quarantäne. Wenn es mehrere Infektionen an einer Schule gibt, kann es auch sein, dass sie ein großer Anteil von Lehrerinnen und Lehrern dann in die Quarantäne geht. Dann kann auch kein Unterricht stattfinden. Wie gesagt, immer für 14 Tage. Das ist ja genau das Maß, was wir hier anlegen müssen.
Das ist richtig. Danke schon mal für diese Informationen, Herr Holter. Ich will zu Stefan Wasmuth weitergehen, bis zum Wochenende Vorsitzender des Bundeselternrats. Herr Wasmuth, ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass diese Quarantäneregeln so völlig unterschiedlich gehandhabt werden, von Bundesland zu Bundesland verschieden und dann auch regional, auch, dass jede Schule sozusagen anders reagiert?
Ja, das ist ja schon was, was wir kritisiert haben als Bundeselternrat. Grundsätzlich teilen wir die Auffassung, dass wir regionale Besonderheiten beachten müssen, gar keine Frage. Aber ich sage mal das Beispiel von Kassel. Wir haben hier den Landkreis Kassel, wir haben die Stadt Kassel. Da wird zum Beispiel durch die Gesundheitsämter völlig unterschiedlich reagiert. Ich habe Kinder, die gehen nach Kassel in die Schule, in die Stadt. Und ich habe Kinder, die gehen in den Landkreis. Bei der Schule in der Stadt ist es so, dass meine Kinder, wenn ein Fall auftritt, dann zu Hause bleiben müssen. Im Landkreis spielt das keine Rolle, sodass die Kinder normal an die Arbeit, normal in die Schule wieder gehen. Das ist was, was nicht nachzuvollziehen ist für die Eltern. Und das ist auch das, was wir bemängeln. Es muss da in diesem Bereich wirklich klare Regelungen geben, sodass die Eltern das verstehen. Und wichtig ist, dass wir offen, ehrlich und transparent und vor allen Dingen schnell kommunizieren. Das heißt, dass sowohl die Lehrerschaft informiert wird, dass die Eltern informiert sind, dass die Schülerinnen und Schüler informiert sind. Ansonsten kriegen wir ja genau das Problem, dass alles durcheinander geht, jeder hat was anderes gehört und dann kommt eine Mordsunruhe rein.
Genau, da würde ich mal einhaken wollen, Herr Wasmuth, wenn Sie noch ein bisschen vielleicht näher ans Telefon rangehen könnten, die Leitung ist nicht so ganz wunderbar. Okay. Herr Wasmuth, aber genau die Informationspolitik, da würde ich Sie auch nachfragen, das schreiben uns auch viele Hörerinnen und Hörer, dass die Informationspolitik der Schulen und der Schulbehörden ein heilloses Chaos sei, man erfährt von irgendwelchen Chats von positiven Tests, bekommt aber keine Nachricht von den Schulleitungen, was jetzt eigentlich ansteht. Kennen Sie diese Erfahrungen auch?
Auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Also die Schulleitungen sind da ziemlich alleingelassen. Und es hängt immer an jedem einzelnen Schulleiter und an jeder einzelnen Schulleiterin, das zu organisieren, das hinzubekommen. Und das geht halt nicht erst seit 2 Wochen so, sondern es geht mittlerweile seit 9 Monaten so. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Schulleitung wirklich sehr, sehr stark in Anspruch nimmt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja noch nicht mal in jeder Schule feste Schulleitungen, sondern wir haben ja zum Teil kommissarische Schulleitungen, weil das auch einfach ein Bereich ist, der jetzt nicht wahnsinnig besser honoriert ist als der Bereich, wenn ich normale Lehrkraft wäre. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon die Probleme gehabt, dass, wie gesagt, ja viele Schulen überhaupt gar keine Schulleitung haben. Und was mich wundert und was uns als Bundeselternrat wundert, ist natürlich, wir haben das in dem Berät eben ja auch gehört, wo es um die Telefonmitteilungen gab, was Hörerinnen und Hörer gesagt haben, wir brauchen kreative Ideen. Diese kreativen Ideen gab es in den letzten Monaten und es ist aus unserer Sicht schade, dass so wenige von diesen kreativen Ideen scheinbar wirklich überprüft worden sind oder eingesetzt worden.
Wir haben nachher noch ganz viel Zeit, glaube ich, zu diskutieren über kreative Ideen, aber wir wollen noch ein bisschen bei der Bestandsaufnahme bleiben. Vielleicht Herr Meidinger noch kurz zu dem Punkt auch. Kann man das den einzelnen Schulleitungen überlassen, die Verantwortung zu entscheiden, wer jetzt in Quarantäne geht und wer nicht?
Also da hätte ich ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Wir sind ja als Schulleiter, ich war ja bis vor kurzem auch Schulleiter, sind ja keine medizinischen Experten und ich höre natürlich auch erschreckende Meldungen aus dem Lande. Also wir haben mehrere Schulleitungen berichtet, dass sie wegen Überlastung der Gesundheitsämter überhaupt keinen Kontakt finden am Vormittag zum Gesundheitsamt, wenn sie selber Infektionsfälle an der Schule haben. Und da kommen natürlich noch viele andere Bedingungen dazu. Es gibt Bundesländer, ich glaube auch Thüringen von Herrn Holter gehört dazu, die haben überhaupt keine Maskenpflicht im Klassenzimmer. Da muss ich natürlich die Frage der Quarantäne nochmals anders beantworten als in Ländern, wo es diese Maskenpflicht dann gibt. Ja.
Okay.
Vielleicht kann ich noch was zur Kommunikation sagen.
Ganz kurz, wenn Sie es ganz kurz zurückstellen könnten, wir haben nämlich unsere erste Hörerin schon in der Leitung und der möchten wir gerne das Recht einräumen, sich hier einzuschalten. Und zwar ist das Frau Jaspers aus Münster. Schönen guten Morgen, Frau Jaspers. Sie sind Grundschullehrerin.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Nein, Grundschullehrerin bin ich nicht. Das ist muss ein Versehen
sein. Dann ist das hier falsch angekommen. Ja, pardon.
Genau, aber ich bin Mutter eines Grundschulkindes und aus dieser Perspektive würde ich ganz gerne was zur Sendung beisteuern.
Sehr gerne.
Und zwar geht mir die gesamte Diskussion, die ich jetzt seit längerem mit großen Bauchschmerzen verfolge, ich meine nicht Ihre Sendung, sondern die ganze Situation an den Schulen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Ich lebe ja in diesem Bundesland, beobachte ich mit großer Sorge. Und insbesondere die Situation in den Grundschulen, die mich natürlich ganz persönlich jetzt umtreibt als Mutter eines Grundschulkindes, besorgt mich da massiv. Es reduziert sich aus meiner Sicht, was die Hygienekonzepte angeht, auf ein bisschen mehr Händewaschen und ein bisschen Lüften und das Maske tragen in Bereichen, in denen sich Kohortenmitglieder, das ist bei uns an der Schule jeweils die Jahrgangsstufe, vermischen können. Um es mal nochmal plastisch zu machen, vielleicht für Sie und eben auch für die anderen Hörer der Sendung ist, mein Kind, 7 Jahre alt, sitzt also mit mindestens 20 anderen Personen in Nachmittagsbetreuung, dann auch gerne über 30 Personen in einem geschlossenen Raum, bis zu 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, ohne Abstand, ohne Maske, wäscht sich ein bisschen die Hände und es werden ein bisschen die Fenster aufgemacht. Und dann hoffen wir einfach mal alle zusammen, dass es gut gehen wird. Mich persönlich bringt das in ein Riesendilemma als Mutter, weil mein Mann und ich uns eigentlich sehr, sehr stark einschränken, auch im Hinblick auf Corona-Prävention. Mhm. Ich bin selber seit langem im Homeoffice tätig und versuche tatsächlich meine Sozialkontakte sehr, sehr stark einzuschränken. Mhm. Wir bezeichnen unsere Tochter immer mit dieser Situation, die dann letztlich ja irgendwie mit nach Hause gebracht wird, mittelbar auch, als unser Einfallstor oder unsere offene Flanke, weil wir uns im Grunde ungeschützt der Situation gegenüber sehen, dass unsere Tochter im Zweifel das Coronavirus, ohne es selber zu wissen, ohne es zu merken, mit nach Hause bringt.
Das, so geht es sicherlich ganz vielen Personen. Pardon, ich will Sie nicht das Wort abschneiden, aber was sagen Sie denn zu denen Kultusministern, die jetzt immer so sagen, die Studien legen nahe, dass die Schulen und Kitas gar kein Infektionsherd sind?
Ich bin selber Juristin und habe mich mit dem Thema auch sehr stark beschäftigt, bin auch gut vernetzt mit einer Mutter, die selber von Haus aus Virologin ist und einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, weil es tatsächlich ja in letzter Zeit einige Studien gegeben hat, die dieses Narrativ, was mal in die Welt gesetzt wurde, offensichtlich und was immer noch sehr, sehr gerne bedient wird, weil es einfach bequem ist, weiter befördert. Das unterstützt es aber gar nicht. Ich glaube, gestern war ein großer Bericht zu der Google-Studie aus Österreich. Da ging es ja um die Dunkelfeldaufhellung, auch bei jungen Kindern insbesondere. Der Studienleiter, der ja Teilstudienergebnisse vorgestellt hat, hat ganz eindeutig gesagt, hören wir doch endlich mal auf zu behaupten, dass unter 10-jährige Kinder keine Rolle im Infektionsgeschehen bilden. Wenn man sich eben auch mal anschaut, dass es ja kein systematisches Testkonzept für Kinder gibt, dass sogar die geänderte Teststrategie des Robert-Koch-Instituts hier auch vorsieht, dass Kinder mehr oder weniger im Grunde praktisch durchs Raster fallen, weil sie ja, ich glaube, bis zu einem Anteil von 50% gar keine Symptome zeigen, im Übrigen mildeste Symptome. Das heißt, sie erfüllen im Zweifel gar nicht die Voraussetzung, überhaupt einen Test zu bekommen.
Oh, Jaspers? Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Das ist hochinteressant, was Sie jetzt uns berichten. Aber wir laufen auf unsere Nachrichten zu. Bleiben Sie aber bitte am Apparat. Wir versuchen Sie noch mit in die Diskussion mit reinzubringen. Und ich verspreche Ihnen natürlich, dass Ihre Punkte in die Diskussion hier eingeführt werden. Zwei E-Mails möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Einmal unser Hörer Till Eberle schreibt uns. Zitat, ich bin selbst Lehrer an einer Gesamtschule und fühle mich durch die ergriffenen Maßnahmen hinreichend geschützt. Was mich allerdings nervt, ist die mangelnde Kommunikation und Unterstützung durch das Ministerium. Neue Entscheidungen der Politik erreichen uns zuerst über die Medien. Das Tragen einer FFP2-Maske und deren Wechsel alle 3 Stunden wird empfohlen und kann unter Umständen die Quarantäne ersparen. Bezahlen müssen wir diese persönliche Schutzausrüstung jedoch selbst. Uns wurden ganze 10 Stück gestellt, also die Ration für circa 3 Schultage. So die Mail von Till Eberle. Und Martha Wendel aus Schleswig-Holstein hat uns ebenfalls geschrieben. Sie schreibt, meines Erachtens geht derzeit ein glatter Riss durch die Elternschaft. Die Besorgten am einen Ende, die völlig Sorglosen auf der anderen. Es ist unverantwortlich von den Ministerien, den Schulbetrieb nun auf Teufel komm raus weiterlaufen zu lassen. Das ist die Meinung von Martha Wendel aus Schleswig-Holstein. Und weiterhin am Telefon ist aus Münster Frau Jaspers. Da kamen gerade die Nachrichten dazwischen sozusagen. Sie waren aber gerade so in Schwung, Frau Jaspers. Ich wollte Ihnen noch mal die Möglichkeit geben, noch einen letzten Punkt zu machen.
Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ja, die Hörerin hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, der Mail, die Sie gerade zitiert hatten. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass sich die Diskussion irgendwie politisch immer so darauf verengt, entweder die Schulen präventiv wie im Frühlings-Lockdown wieder zu schließen oder einfach alles laufen zu lassen, wie es denn gerade so läuft, eben in Kauf nimmt, dass es da zu entsprechenden gesundheitlichen Risiken oder sogar schlimmstenfalls tatsächlich eben auch Erkrankungen, Stichwort auch Long-Covid-Syndrom etc. kommt, selbst bei mildesten Verläufen. Meines Erachtens kann es doch nur darum gehen, gerade den jungen Kindern, insbesondere den Grundschulkindern, bei denen tatsächlich ein Präsenzunterricht nur sehr unzureichend durch digitales Homeschooling oder ähnliche Konzepte ersetzt werden kann, doch dann bitte besonders in den Blick zu nehmen und hier an Präventionsmaßnahmen alles, was irgendwie geht, zu fahren, um genau dieses Ziel, was ich als Mutter, berufstätige Mutter, absolut unterstütze, den Kindern zu ermöglichen, eben in der schulischen Umgebung möglichst viel in Präsenz unterrichtet zu werden und auch nachmittags betreut zu werden, dort ihre Freunde zu treffen, soziale Teilhabe zu genießen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und verdammt nochmal, warum passiert das eigentlich nicht? Wo sind denn die Budgets, die genau das eigentlich ermöglichen? Wissen Sie, wenn ich momentan immer gucke, die Zeitung aufschlage oder auch dann Sitzungen im Landtag verfolge und insbesondere unseren verantwortlichen Ministerpräsidenten, Herrn Ministerpräsidenten Laschet, in einer Glaskabine sitzen sehe, umgeben von Maskenträgern und Desinfektionsmittel, dann macht mich das irgendwie nur noch schier wütend, weil ich dann zeitgleich sozusagen virtuell die Situation in der Schule meiner Tochter, in der Klasse und im OGS-Raum vor Augen habe und mich frage, wer von diesen handelnden Person, die da auch Verantwortung tragen würde, sich denn momentan selber jeden Tag so einer Situation aussetzen und dann allen Ernstes behaupten, dass das irgendwie ohne Risiko sei oder eben billigend in Kauf genommen werden muss.
Nachvollziehbar. Schönen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte dir natürlich Ihren Impuls auch in die Diskussion reingeben. Schönen Dank an Frau Jaspers in Münster. Vielleicht kurz Stefan Wasmuth und Heinz-Peter Meidinger dazu, bevor wir Helmut Holter dazu befragen. Herr Meidinger, vielleicht Sie zuerst.
Ja, ich glaube, die Frage, die ja aufgeworfen worden ist, ist, wie gefährlich ist die Situation an den Schulen? Also diese Behauptung, die ja immer mantraartig von der Politik wiederholt wird, dass Schulen keine Rolle im Infektionsgeschehen spielen, Kinder keine Treiber der Pandemie seien. Gibt es doch große Zweifel mittlerweile. Also erstens mal, wir haben an den Schulen nicht nur Kinder unter 10, sondern die Mehrheit unserer Schüler ist deutlich über 10. Wir haben Schulen, da sind junge Erwachsene da, da sieht die Infektionsgefahr deutlich anders aus. Und wir haben eben jetzt auch Studien, auch die LMU in München hat vor kurzem eine vorgestellt, dass eine ganz hohe Dunkelziffer da ist, gerade bei Kindern, weil die eben keine Symptome zeigen. Also wenn man das Ziel hat, und dieses Ziel haben wir als Lehrer auch ganz besonders, dass Präsenzunterricht möglichst lange stattfinden soll, dann ist aber die Grundvoraussetzung die, dass man mal klärt, wie groß muss der Gesundheitsschutz sein an Schulen und ab wann ist dann auch wieder Abstandsregel, also der Abstand einzuführen an Schulen. Und das fehlt. Also die Kultusministerkonferenz hatte ja einen Hygienestufenplan, den hat sie vollkommen ad acta gelegt. Und das macht eben ein schlechtes Bauchgefühl, wenn man die Situation an den Schulen völlig abkoppelt vom Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region und in der Kommune.
Stefan Wasmuth, scheidender oder geschiedener Vorsitzender des Bundeselternrats, haben Sie da auch den Eindruck, dass der Schulbetrieb von der Politik aus auf Teufel komm raus weitergelaufen lassen soll, wie Martha Wendel uns geschrieben hat?
Ja, ich bin der Meinung, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Politik, wie Lehrkräfte, wie Schülerinnen und Schüler. Wir wollen natürlich schon am liebsten geöffnete Schulen haben, auch mit dem entsprechenden Hinweis, dass Präsenzunterricht stattfindet. Aber wir müssen, glaube ich, relativ deutlich festhalten, die Gesundheitsvorsorge, und das ist das, was wir immer wieder gesagt haben, was Herr Meidinger eben auch nochmal gesagt hat, muss an erster Stelle stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir nach gemeinsamen Lösungen suchen. Wir brauchen, glaube ich, nicht darüber streiten, sollen Schulen offen bleiben, ja oder nein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es ist wichtig, dass die gesundheitlichen Vorgaben, die nötig sind, um die Gesundheit zu erhalten, in den Vordergrund gerückt werden. Und gerade die Studie, die ja auch angesprochen worden ist aus Sachsen, hat ja doch zahlreiche Mängel. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und von daher bin ich froh, dass es auch andere Studien gibt und auch andere Wissenschaftler ganz deutlich eine andere Sprache sprechen und sagen, jawohl, in den Schulen werden diese Infektionen weitergegeben. Das kann man nicht völlig ausblenden. Und auch das, was teilweise gesagt wird, die Infektionen finden hauptsächlich im Privatbereich statt. Ja, gar keine Frage. Aber auch Schule ist ja ein Bereich, wo sehr viele Menschen aufeinandertreffen, wo die Kinder und die Schülerinnen und Schüler miteinander Kontakt haben, wo Lehrkräfte dazukommen. Und wo sind denn die meisten Infektionen entstanden, wenn man wirklich sich umguckt? Dafür brauchen wir dringend die Vorkehrung, dass sowas eben nicht passiert, und da brauchen wir diese kreativen Ideen, die wir eben auch schon mal gehört haben.
Jetzt haben wir eine Menge Kritik gehört. Jetzt wollen wir auch den verantwortlichen Bildungsminister aus Thüringen die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass es unverantwortlich sei, den Schulbetrieb auf Teufel komm raus weiterlaufen zu lassen?
Ja, es geht ja immer um die Abwägung von mehreren Gütern und ich will jetzt zwei ganz konkret nennen. Das eine ist das Recht auf Bildung und Betreuung, was Frau Jaspers auch angesprochen hat. Das andere ist das Recht, der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten. Jetzt, wir reden hier über Schule, also der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer und weitere Erwachsene, die an Schule tätig sind. Und das abzuwägen, das glaube ich ist immer die Kunst und auch die Verantwortung.
Aber bei dieser Abwägung wird da vielleicht die Gefahr an den Schulen und an den Kitas, wie viele den Eindruck haben und ja auch Herr Meidinger und Herr Wasmuth jetzt moniert haben, möglicherweise unterschätzt?
Nein, wird nicht unterschätzt, überhaupt nicht. Aber wir können doch nicht eins machen, wir können doch nicht Bildung und Betreuung dem Virus opfern. Also das Frühjahr hat doch gezeigt, Kinder brauchen Kinder. Die Schülerinnen und Schüler brauchen ihre Lehrerinnen und ihren Lehrer. Bei allen Möglichkeiten, Distanzunterricht zu machen, digital oder auch über andere Möglichkeiten, die es, wenn digital das nicht funktioniert, muss man mit Hochachtung sagen. Ich habe auch große Hochachtung vor den Lehrerinnen und Lehrern, die unter diesen Bedingungen Präsenzunterricht machen, die Hygienekonzepte umsetzen. Ja, wir haben in der KMK, hat Herr Wassmuth, glaube ich, angesprochen, oder Herr Waldmeidinger, diesen Hygieneplan. Wir haben in den Ländern unsere Hygienepläne. Wir haben als erstes Bundesland im Juli einen Stufenplan, ein Ampelkonzept vorgestellt. Damals wurden wir noch belächelt. Jetzt haben wir inzwischen alle einen Stufenplan. Wir wissen genau, wann wir welche Stufe einleiten wollen. Also da ist nichts ad acta gelegt worden. Und wir reagieren, zumindest in Thüringen, aber auch in anderen Ländern, lokal und regional. Die Gesundheitsämter in Thüringen, wenn eine Infektion festgestellt oder Symptome festgestellt werden, testen sofort die betreffende Gruppe, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Das funktioniert bei uns gut. Auch die Kommunikation funktioniert in Thüringen gut. Ich selbst, meine Staatssekretärin, wir reden mit den Leitern der Schulämter, wir reden mit den Leiterinnen und Leitern der Schulen. Wir kommunizieren 1:1. Wir veröffentlichen alles auf unserer Internetseite, welche Schule sich in welcher Stufe gelb oder rot befindet. Also all das wird kommuniziert und auch die Landeselternvertreter und Landesschülervertreter, wir stehen im direkten Kontakt, beteiligen sich an dieser Kommunikation. Also wir haben ein gutes Kommunikationssystem. Ob das immer jede Mutti und jeden Papa erreicht, kann ich natürlich nicht garantieren. Mhm. Zu dem, was an Schule passiert. In dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen den Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz. Das ist das, was gerade beschrieben wurde. Hände waschen, lüften, im Bus und auf dem Flur in Thüringen Maske tragen. Im Unterricht keine Maske. Wenn es dann zu der Stufe Gelb kommt, dann können wir übergehen zu festen Gruppen, Kohortenbildung, also all das, was Frau Jaspers und auch in den E-Mails ganz konkret angesprochen wurde. Und in Thüringen werden die Schutzausrüstung für die Lehrerinnen und Lehrer auf diese FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt und in ausreichendem Maße. Also es ist nicht die Frage, dass wir keine Schutzkonzepte haben, sondern es ist vielmehr die Frage, unter welchen Bedingungen können wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten, ohne dass die Bildungschancen und die Bildungsgerechtigkeit darunter leidet. Das ist für mich das oberste Prinzip. Und das hat ja die Abiturientin aus Thüringen, aus München angesprochen. Wir haben die Kleinen in der Grundschule. Wir haben auch die Abschlussklassen. Beim Abitur haben wir keine festen Gruppen. Wir haben Kurse, zumindest in Thüringen. Damit durchmischen sich diese jungen Menschen am laufenden Band. Das heißt, wenn ich dort eine feste Gruppe bilden will, dann kann ich nur die Kohorte der Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Lehrerinnen und Lehrern selbst nehmen. Also wir haben ausreichend Möglichkeiten. Das wird auch verantwortungsbewusst an den Schulen umgesetzt.
Aber die Abiturientin hatte auch gesagt, dass sie es nicht nachvollziehen kann, warum die Klassen nicht geteilt werden. Das ist jetzt ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Werden wir auch gleich nochmal intensiv darüber diskutieren. Herr Holter, ich merke mir auch Ihren Satz, es ist nichts ad acta gelegt worden. Ich glaube, Herr Meidinger sieht das ein bisschen anders. Auch dazu soll er gleich die Gelegenheit haben. Aber zunächst wollen wir Herrn Ferit, wenn ich das richtig sehe, aus Weinheim hier in die Diskussion mit reinbringen. Schönen guten Morgen, Herr Ferit.
Guten Morgen.
Sie sind Lehrer für Chemie und Sport. Ist jetzt diesmal richtig?
An der Dietrich-Bonhoeffer Schule in Weinheim, genau.
Und das liegt wo? In welchem Weinheim ist das bitte?
Das ist im Dreiländereck. Also zwischen Mannheim, Heidelberg, Weinheim, dort
in
der Ecke.
Gut, okay.
Wenn Sie die A5 runterfahren, ist das die Zwei-Burgen-Stadt.
Okay, gut, dann wissen wir, wo Sie lokalisiert sind, Herr Ferit, und wie sind denn Ihre Beobachtungen? Was ist Ihre Meinung?
Ja, also zunächst mal ist ja diese Situation wirklich enorm schwierig zu lösen, denke ich einfach. Mhm. Und man tut sich, Unrecht den Politikern, da vorschnell Schelte zu betreiben. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Jetzt zu meiner Anregung. Ich glaube, ein Problem ist auch, dass wir im Moment Unterricht versuchen aufrechtzuerhalten mit einer gewissen Unflexibilität, so wie wir es gewohnt sind. Ich denke, wir könnten viel Kapazitäten schaffen in der Hinsicht, dass wir einen wirklich guten Präsenzunterricht aufrechterhalten können, der auch ein bisschen mehr Schutz bietet, wenn man doch etwas aus diesem Korsett aussteigt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer guten Ausstattung mit digitalen Medien, wie das zum Beispiel bei uns der Fall ist, dass man Unterricht auch auf 60 Minuten statt 90 zusammenkürzen könnte. Dadurch würden einerseits ja im Prinzip ein Drittel Lehrerkapazität frei werden, vielleicht für eine geteilte Klasse. Und diese verbliebenen 30 Minuten an fehlendem Unterricht, die könnten die Schüler dann mit Aufgaben, die sich für sie viel klarer ergeben haben, aus dem Unterrichtsgeschehen heraus erarbeiten. So stelle ich mir dazu, könnte ich mir da den Film Chemie sehr gut vorstellen. Im Moment, es gibt sicher Fächer, wie zum Beispiel mein Fach, was gar nicht so viel Hausaufgaben aufgibt, wird viel erarbeitet im Unterricht. Und das könnte man eigentlich ein bisschen mehr dann ins häusliche Arbeiten verlegen.
Also ich verstehe Sie richtig, Herr Ferit, pardon, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Sie würden dafür plädieren, einen 90-minütigen Unterricht auf 60 Minuten zu reduzieren in Präsenz, ja, genau. Und dann zu sagen, die anderen 30 Minuten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, die werden dann möglicherweise zu Hause digital erledigt.
Könnten allerdings auch, wenn die räumlichen Kapazitäten da sind, vielleicht auch im Schulhaus mit entsprechend sozusagen verlängerten Pausen, wenn man so will, die dann aber keine Pausen wären, sondern ja, Zeiten ohne direkten Kontakt mit dem Lehrer.
Ne? Gehört vielleicht zu einem
anderen, anderen Vorschlag, den ich noch machen wollte. Also ich bin ja auch Sportlehrer und dort sind doch die Umstände, unter denen wir unterrichten müssen, doch unter diesen Schutzaspekten sehr fraglich, meine ich. Ne? Ja. Also die Klassen ziehen sich eben in Klassenstärke in den Umkleiden um, die ja winzig sind, dann im Vergleich natürlich zu dem, was sich dann eröffnet als Sporthallenkapazität, aber da hängen die wirklich eng auf eng. Und natürlich dieses Sporttreiben und kräftige Atmen und doch Nähe unvermeidbar haben, das finde ich schon problematisch. Also ein weiterer Gedanke wäre, ob man jetzt ein Fach wie meins im Sport nicht für die Corona-Zeit wohl oder übel auf Eis legen müsste und sagen, also in seinem Fach, jetzt in meinem Fall Chemie, unterstützt er dann eben eine Lehrerin, übernimmt deren halbe Klasse oder einen Lehrer in Chemie, sodass das da auch zu einer Entzerrung käme. Aber wie gesagt, mit dem, was ich vorhin sagte, im Rahmen des bisherigen Korsetts geht das natürlich nicht. Im Prinzip müsste man eine fast Präsenzpflicht von 8 bis 16:30 Uhr oder so einfordern. Das ist ja sonst kaum zu schaffen, würde ich sagen.
Herr Ferit, danke Ihnen herzlich für Ihre ganz praktischen auch Vorschläge und Eindrücke. Schönen Dank nach Weinheim. Möchte ich gerne weitergeben, vielleicht an Herrn Wasmuth?
Ja, das ist genau das, was wir eigentlich auch begrüßen, dass es wirklich kreative Vorschläge gibt, dass auch Lehrerinnen und Lehrer wirklich sich aktiv Gedanken machen, wie können wir das Ganze in den Griff kriegen. Und das ist ja, glaube ich, auch der Auftrag, den der Beruf hat, dass man sagt, ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern was beibringen. Aber mit der Prämisse, die Gesundheitsvorsorge muss vorne stehen. Und das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Monaten wirklich gemacht haben. Wir hatten ja teilweise ein Lehrerbashing, aber das gibt es, glaube ich, in jeder Berufsgruppe, dass es da gute und schlechte gibt. Aber im Großen und Ganzen muss ich da wirklich mal eine Lanze brechen für die Lehrkräfte. Die haben viele tolle Gedanken gehabt. Ich habe wahnsinnig viele Telefonate geführt in den letzten 9 Monaten, bin auch eingeladen worden zu Lehrerversammlungen, wo wir uns unterhalten haben, einen Webkurs, was für Möglichkeiten haben wir. Und das fand ich besonders nach den Sommerferien ärgerlich, weil da viele Lehrkräfte sich Gedanken gemacht haben, gerade zu diesen geteilten Klassen und das wirklich organisiert haben, gerade auch im Grundschulbereich. Und dann wurde es halt von der Politik anders entschieden. Das fand ich sehr ärgerlich. Das ist, glaube ich, auch frustrierend für die Kolleginnen und Kollegen, dass man da nicht weiter dran festgehalten hat. Denn wir haben gesehen, wenn wir da gemeinsam an einen Strang ziehen, offen, ehrlich, transparent, dann haben wir eine Möglichkeit, gut aus dieser Krise rauszugehen. Und die Probleme, die wir da haben, die ja jetzt eigentlich, wie gesagt, was wir immer wieder wiederholt haben, durchs Brennglas vergrößert worden sind, müssen wir natürlich parallel angehen. Zu wenig Lehrkräfte, vernünftige Schulbauten, vernünftige Ausstattung in den Schulen. Das darf nicht aus dem Blick geraten. Da müssen wir jetzt dringend ran, damit wir eben genau diese Probleme nach der Pandemie nicht weiter haben.
Immer lauter werden ja die Stimmen, die jetzt fordern, die Klassen zu teilen und auf hybriden Unterricht zu setzen. Das heißt also, der eine Teil wird vor Ort unterrichtet, der andere von zu Hause aus beschult. Auch das Robert-Koch-Institut hat ja eine solche Klassenteilung in Risikogebieten zumindest empfohlen. Aber viele, viele, viele Landkreise und Städte haben diese Schwelle des Risikogebiets ja schon längst überschritten. Und auch die Vorlage aus dem Kanzleramt, die ja auch dem Deutschlandfunk vorliegt, sieht so eine Klassenteilung vor. In Nordrhein-Westfalen, da hat die zuständige Schulministerin ein entsprechendes Konzept einer Schule in Solingen aber verboten. Jetzt auf einmal danach zeigt sie sich aber doch offen dafür. Wäre das ein sinnvoller Weg, um sich auch vorzubereiten, möglicherweise auf härtere Tage und Wochen? Heinz-Peter Meidinger.
Auf jeden Fall. Also das Problem ist ja, dass dieses sozusagen krampfhafte Festhalten an vollständigen Präsenzunterricht mit vollen Klassen, solche intelligenten Lösungen, wie sie auch der Herr Wasmuth angesprochen hat, ja verhindert, also weil dann eben nicht flexibel reagiert wird. Also Sie haben ja erinnert an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts dürfte ja in Thüringen beispielsweise, weil wir ja den Herrn Holter bei uns haben, dortigen Minister, dürfte ja nur noch in 4 Landkreisen, dürfte ja nur noch vollständiger Unterricht sein. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die damals vom Robert-Koch-Institut genannten Inzidenzwerte jetzt in Stein gemeißelt sind oder ob man vielleicht die nach oben korrigieren muss. Aber eins ist sicher.
Im Moment gelten sie jedenfalls. Ne?
Bitte?
Im Moment gelten sie jedenfalls so.
Mhm. Im Moment, die Empfehlungen sind nicht zurückgenommen worden vom Robert-Koch-Institut. Und in der Tat ist es so, dass wenn Inzidenzen auftreten, wie beispielsweise in Berchtesgaden oder in meinem eigenen Landkreis Rottal-Inn oder wie ich jetzt gesehen habe, auch in Thüringen, in Hildburghausen, von weit über 250, dann kann man nicht mehr die Schulen bedingungslos offen lassen.
Also um es nochmal ganz konkret zu sagen, das RKI empfiehlt ja ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf eine Woche die Klassen zu teilen. Und da wollen wir doch mal Helmut Holter mal fragen, Thüringer Minister für Bildung von der Partei Die Linke, halten Sie sich daran an diese Empfehlung? Nein. Warum nicht?
Nein, da halten wir uns nicht dran.
Ist das verantwortbar?
Das ist verantwortbar. Wir haben uns in der Kultusministerkonferenz auch zu diesen Fragen verständigt. Wir sind im Sommer zum Schuljahresbeginn davon ausgegangen, dass Schulen sichere Orte sind und nicht das Infektionsgeschehen hochtreiben. Dass Infektionen an Schulen passieren, dass also Lehrerinnen und Lehrer, andere Erwachsene das an Kinder weitergeben, das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben auch eine Schule, wo viele Infizierte sind, also auch positiv getestet sind. Das ist also nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, ob die Infektionsschutzkonzepte, die wir haben, auch umgesetzt werden. So, die werden umgesetzt. Hildburghausen, das ist ein Beispiel. Da sind wir fast in der Nähe von 300 Infizierten auf 100.000. Das kann jetzt diese nächsten Tage passieren, wenn die Entwicklung so weiter anhält. Da haben wir unsere Stufe Gelb eingeleitet in allen Schulen. Ich bin ja auch für Kindergärten zuständig, auch für die Kindergärten. Das heißt, da geht es um feste Gruppen, feste Kohorten, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht wechseln und all diese Fragen, die konkret dort umgesetzt werden.
Aber nochmal ganz konkret nachgefragt, Herr Holter, warum setzen sich denn die Bildungsminister sozusagen selbst in den Stand zu sagen, wir wissen es eigentlich besser als die Expertinnen und Experten vom Robert-Koch-Institut, weil sie sagen, das ist nicht die Frage. Die Schulen sind sichere Orte. Warum wissen die Bildungsminister der Länder es besser als die Experten beim RKI?
Wir wissen es nicht besser. Es gibt weitere Expertisen, die auch in der Kultusministerkonferenz herangezogen wurden von Virologen. Und wir hatten auch Fachgespräche dort geführt. Also es gibt verschiedenste Empfehlungen. Das Robert-Koch-Institut kann uns nicht diktieren. Das Bundeskanzleramt kann auch nicht den Ländern diktieren, was zu tun ist.
Ist eine Empfehlung, ist ja kein Diktat.
Ja, ist ja klar. Und wir sind, ich will mal ein Beispiel nennen, Stadt Erfurt. Erfurt sprang in kürzester Zeit über die Inzidenz von 50. Und dann haben wir uns mit der Stadt Erfurt oder den Vertretern der Stadtverwaltung zusammengesetzt. Es stellte sich raus, dass es um 2 Seniorenheime ging, wo also diese Infektion hochgeschnellt ist. Alle anderen Bereiche in der Stadt waren mehr oder weniger nicht davon betroffen. Auch nicht Schulen, auch nicht Kindergärten. Das heißt, wir haben konkret geschaut, ist festzustellen, wo die Infektion ausgebrochen ist. Deswegen haben wir in Erfurt gesagt, wir machen nicht geteilte Klasse oder andere Maßnahmen, sondern wir machen einen verschärften Infektionsschutz an Schulen, den wir dann auch ganz konkret besprochen haben. Beispielsweise, dass Sportunterricht nicht stattfindet. Sowas, wie der Kollege dort erst am Telefon gesagt hatte. So, und das sind genau solche Maßnahmen. Wir müssen lokal ganz konkret entscheiden, was geht. Und deswegen ist es meines Erachtens richtig, die Stufenkonzepte beizubehalten. Klar muss man auch ab einer gewissen Inzidenz dann sagen, wenn es also flächendeckend ist, dass wir in andere Formen übergehen, wie gesagt, die festen Gruppen, auch versetzte Pausenzeiten. Was das Problem mit den geteilten Klassen ist, ob sie nun, sagen wir mal, räumlich geteilt werden oder mit Schichtbetrieb gemacht, Vormittag, Nachmittag oder alle zwei Tage. Das bedeutet einen erhöhten Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer. Das hatten wir im Frühjahr ja auch schon. Und wenn sie zeitgleich geteilt werden, ich wüsste nicht, wo ich das Personal hernehmen soll, um gleichzeitig sozusagen, wenn ich jetzt, das ist ein Wegmädchen, bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt alle Klassen durch zwei teilen würde, bräuchte die doppelte Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern. Die stehen einfach nicht zur Verfügung.
Das heißt, Thüringen wird das also ablehnen, wenn das jetzt heute Nachmittag im Bundeskanzleramt bei der Videoschalte vorgetragen wird und vorgeschlagen wird von Seiten des Kanzleramts und anderer Bundesländer, wird Thüringen sagen, nein.
Sollte das heute vorgeschlagen werden, habe ich meinen Ministerpräsidenten gebeten, genau das nicht zu unterstützen und Nein zu sagen.
Mhm. Aber Herr Holter, wenn wir jetzt noch ehrlich sind, wir machen es doch da jetzt genau andersrum.
Herr Wasmuth.
Wir nehmen das ab einer gewissen Inzidenz, fangen wir an und setzen die fest. Was ist A, gewisse Inzidenz? Das würde mich mal interessieren von der Inzidenzzahl her. Und da halten wir uns wieder ganz strikt an Regeln, gucken nicht nach regionalen Sachen. Wenn wir so Hotspots haben wie Seniorenheime, ist das alles, was Eltern und Lehrkräfte, glaube ich, nachvollziehen können. Nur mittlerweile ist die Inzidenz ja in fast jedem Ort über 50. Und da lässt es sich eben nicht auf einzelne Hotspots hochrechnen. Und da müssen wir handeln aus unserer Sicht.
Ich möchte einen Satz von Helmut Holter kurz aufgreifen. Sie haben, glaube ich, mehrfach schon gesagt, die Schulen sind sicher oder zumindest weitgehend sicher. Ich möchte dazu vielleicht nochmal ergänzen, die Wortmeldung des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach vom Wochenende. Er hat betont, die 10- bis 19-Jährigen seien genauso ansteckend wie alle anderen Personen auch. Und der Virologe Christian Drosten lässt sich mit den Worten zitieren, es erhärte sich der Eindruck, dass die Schuljahrgänge genauso zum Infektionsgeschehen beitragen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen. Zitat, dem Virus ist es egal, wen es befällt. Das wollte ich nochmal dazu sagen, dass es in der Tat verschiedene Studien und Aussagen von Wissenschaftlern gibt in dem Bereich. Jetzt kommen wir mal nochmal zu einem Hörer von uns, der uns angerufen hat. Zuvor aber zwei E-Mails. Einmal Ralf Jütte schreibt uns, zum Thema Klassenteilung. Wie lebensfern unsere Politik ist, sieht man an der Idee der Klassenteilung. Bei diesem Vorgehen fallen wieder die leistungsschwachen Schüler hinten runter. Und die sind wahrscheinlich auch keine Politikerkinder. Grundschulkinder benötigen eine Betreuung. Alleinerziehende und Doppelverdiener können dies nicht leisten. Ich muss dann meine Kinder mit zur Arbeit nehmen. Und zwar, das ist eine Schule, wo Ralf Jütte arbeitet, also die Position von Helmut Holter eher. Anderer Meinung ist Michael Wallbaum. Er schreibt uns, der Skandal ist, dass die NRW-Landesregierung die Sommermonate nicht genutzt hat, um ein pandemietaugliches, hybrides Unterrichtsmodell zu ermöglichen. Selbst dort, wo Schulleiter sinnvoll handeln, wird es verboten. Siehe Solinger Modell, haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Ich bin stinksauer, so Michael Wallbaum, der uns geschrieben hat. Aus Kassel ruft uns an Herr Clemens. Geht das in die ähnliche Richtung? Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ja, Alexander Clement aus Melsungen, also im nordhessischen Plattland, wo das Internet auch nicht so gut ausgebaut ist immer. Ich kann mich da aber im Prinzip nur anschließen. Also ich finde auch, das Verhalten der Kultusminister ist ein Stück weit ignorant und arrogant. Weil hier in Hessen ist es zumindest so, dass es einen offenen Brief von Schülern, Lehrern, Eltern und quasi allen in der Schulgemeinde Beteiligten gibt, mit der Bitte doch, die Klassen zu halbieren. Und die Kultusminister setzen sich einfach darüber hinweg. Also es gibt...
Sie selber sind Vater von schulpflichtigen Kindern?
Ich bin Vater einer schulpflichtigen Tochter in der Klassenstufe 10. Mhm. Das mit dem hybriden Modell ist natürlich schwierig, wenn das Internet nicht da ist. Das ist gerne zugegeben, aber Klassenteilung heißt ja nicht gleichzeitig, dass man quasi, also ich bin auch gegen ein Modell, wo man sagt, ich habe hier eine Gruppe A und eine Gruppe B und die eine bleibt eine Woche zu Hause und kriegt Aufträge. Das ist mit Sicherheit in meinen Augen der falsche Weg. Aber wenn Videokonferenzen aus der Klasse möglich sind, das ist hier Gott sei Dank in Melsungen auch der Fall, jetzt mit Sicherheit nicht unbedingt in der Grundschule, aber in den darauffolgenden Jahrgängen ja sicherlich, dann ist das eine Möglichkeit, aber man kann ja auch über andere Sachen nachdenken.
Da muss ich nochmal nachfragen. Was meinten Sie jetzt mit Videokonferenzen statt hybrider Unterricht von zu Hause aus?
Nein, Videokonferenz, also hybrider Unterricht heißt in meinen Augen ja auch zumindest, dass die eine Hälfte der Klasse vor Ort ist und die andere Hälfte der Klasse zu Hause den Unterricht per Videokonferenz verfolgen kann. Mhm. Das wäre hier möglich, aber ich weiß, dass das bei anderen Schulen hier im ländlichen Raum nicht möglich ist. Und da muss man sich ja dann anschauen, was man für Alternativen hat. Und eine Alternative, also der Lehrer, der hatte ja auch einen Vorschlag. Ich denke, man muss den Schulen einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann vor Ort die Möglichkeit geben, dort zu handeln und nicht vorgeben, was sie zu tun haben. Mhm. Man könnte ja auch sagen, ich habe natürlich nicht, wie richtig bemerkt wurde, die doppelte Anzahl von Lehrern, aber ich habe eigentlich kein Raumproblem, wenn ich Schüler vormittags und nachmittags teile. Das heißt, wenn ich eine Klasse habe und die vormittags in der also und so meinetwegen 10 BG oder sowas in zwei Räume packe, dann ist die Klasse auch geteilt und es ist in jeder Schule möglich, ein Audio- und Videosignal von dem einen Raum in den anderen Raum zu transportieren. Aha. Das sind ja alles Möglichkeiten. Oder auch, wo der Sportkollege zu Recht sagte vielleicht, naja, Sport ist im Moment auch schwierig, gibt es ja auch Fächer, wo man vielleicht sagen könnte, da ist jetzt nicht die unbedingte Priorität drauf zu setzen, dann hätte man zumindest auch Kapazitäten, um Aufsichtspflichten auch nachzukommen oder vielleicht gibt es auch Eltern, die bereit sind, quasi in dem Raum, im Nebenraum, wo der Lehrer denn gerade nicht sitzt, dort mit beizuwohnen, um quasi ein bisschen für ein gesittetes Verhalten, damit da nichts eskaliert, zu sorgen.
Okay.
Das ist eins. Und wenn ich noch einen letzten Punkt hinzufügen darf, Luftreiniger sind ja jetzt überhaupt noch nicht ins Gespräch gebracht worden. Das finde ich auch sehr komisch, weil letzten Endes ist auch seit Sommer die ersten Studien da von der Uni in München gibt, von Professor Kähler, wo ja quasi nachgewiesen wurde, dass die positiv beitragen können. Aber selbst wenn man als Land sagt, ich unterstütze das nicht finanziell, also es geht ja nicht nur um Räume, die irgendwie gefangen sind und in denen man nicht lüften kann, sondern es macht eigentlich auch aus Temperaturgesichtspunkten Sinn, Luftreiniger zusätzlich einzusetzen, zumindest aus meiner Perspektive, werden die Eltern ja nicht mal in die Lage versetzt, dass sie Geräte finanzieren und aufstellen dürfen. Also hier zum Beispiel ist ein Verbot, diese Geräte überhaupt aufzustellen, oder man wälzt die Verantwortung so weit ab, dass die Eltern dann dafür haften sollen, falls da irgendwas passiert oder die Geräte aufstellen.
Ne? Okay, vielen Dank für Ihre Hinweise. Gebe ich sehr gerne in die Runde. Schönen Gruß ins Nordhessische sozusagen, mit einer guten Telefonleitung aber immerhin. Herr Holter, wie sieht es bei Ihnen? Vielleicht den letzten Punkt aufgreifend, Luftfilter. Wie ist es bei Ihnen geregelt in Thüringen?
Das ist im Moment noch gar nicht geregelt. Also wir haben in Altenburg in einem Gymnasium Versuche gemacht. Es gibt dort vor Ort eine Firma, die solche Geräte herstellt. Das ist jetzt nicht in Bezug auf die Viruslast getestet worden, sondern generell, wie dann die Luft gereinigt wird, da gibt es positive Ergebnisse.
Warum ist denn das nicht geregelt worden bisher? Ist da nicht auch an dieser Stelle auch viel Zeit verplempert worden jetzt, Herr Holter?
Naja, nee, es ist nicht viel Zeit verplempert worden. Also die ganze Diskussion um Lüftung und Luftreinigungsgeräte, Filtergeräte begann zum Schuljahresbeginn. Nach meiner Erinnerung, will mich da jetzt nicht auf den Tag festlegen. Wir haben bisher nicht das Gerät, was uns empfohlen wird, um das einzusetzen. Das Zweite ist, es sind natürlich eine Vielzahl von Fragen zu beantworten. Das geht bei baufachlichen, über baurechtliche, über das, was der Vater gerade angesprochen hatte, Schutzfragen. Aber das ist alles nach meiner Auffassung zu beantworten. Am Ende geht es auch um ein Investitionsvolumen, welches man dann ganz konkret bringt. Also das Erste ist, muss entschieden werden, welche Geräte unter welchen Bedingungen müssen denn eingesetzt werden. Und zweitens, sind die Schulträger dafür bereit und wie kann das Land die Schulträger da unterstützen? Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber das, was wir im Moment machen, das natürliche Lüften, Zufuhr von Frischluft dann außen, ist das bewährte Konzept. Ich will noch mal einen Punkt sagen, weil wir darüber gesprochen haben, über die Inzidenz. Inzidenz ist nicht der einzige Parameter. Also Italien hat über 20 Parameter zur Bewertung der Situation. Und es ist nicht nur die Frage, wie werden Kinder und Erwachsene in der Schule, die Lehrerinnen und Lehrer und anderes Personal dort geschützt, sondern die Erfahrung aus dem Frühjahr heißt, wir können nicht nur die Virologen heranziehen, sondern müssen auch die Kinderärzte heranziehen, müssen überhaupt die Entwicklung der Kinder und der Jugendlichen berücksichtigen. Es geht um das Kindeswohl und wie auch schon Hörerinnen und Hörer gesagt haben, es geht auch darum, durch ein umfassendes tägliches Bildungs- und Betreuungsangebot den Eltern zu ermöglichen, ihrer Arbeit nachzugehen. Und das sind alles Fragen, die also auch mit der Situation in der Gesellschaft insgesamt zu tun haben. Die Schulen offen zu halten, ist ein positives Moment, ein positives Zeichen dafür, dass andere Maßnahmen in der Gesellschaft auch akzeptiert werden.
Aber die Schulen zu schließen, das fordert ja auch niemand. Im Gegenteil, das Ziel aller, die sich da zu Wort gemeldet haben in den letzten Tagen und Wochen, ist ja, die Schulen eben offen zu halten, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, Herr Meidinger, oder habe ich Sie falsch verstanden?
Nee. Also wenn man jetzt positiv in die Zukunft schaut, dann geht es eigentlich darum, und das ist ja ganz klare Position auch des Lehrerverbands, nehme auch an, der Elternverbände, dass man sagt, die Politik muss einen Rahmen setzen. Das heißt, ab welchem Infektionsgeschehen in der Region sind Verschärfung von Hygienemaßnahmen, zum Beispiel Abstandsregel oder auch Maskenpflicht, notwendig. Und wie das dann umgesetzt wird, da würden wir vom Lehrerverband den Schulen für intelligente, flexible Lösungen einen großen Ermessensspielraum einräumen. Es gibt ja Berufsschulen, die hervorragend digital ausgestattet sind. Die Schüler sind in der Regel über 15, 16. Da ist eine Phase des Distanzbetriebs überhaupt kein Problem. An der Grundschule habe ich andere Herausforderungen. Da geht es vielleicht auch darum, Kinder permanent auch bei Verkleinerung der Lerngruppen im Unterricht zu halten, weil sie zu Hause nicht betreut werden können, weil sie einen Förderbedarf haben. Es gibt aber andere Grundschulkinder, die eben gut zu Hause betreut werden können, wo die Eltern auch sagen, wir machen das. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, zu Lösungen zu kommen. Aber es muss einen klaren Stufenplan geben, dass man sagt, ab dieser Stufe muss gehandelt werden. Und den gibt es leider nicht. Und vielleicht noch kurze Ergänzung zu den Raumluftfilteranlagen.
Ja, gerne.
Ist leider auch ein Trauerspiel. Also wir haben erst eine Expertentagung gehabt bei der KMK. Da hieß es eindeutig, die Geräte sind zu teuer. Und jetzt haben wir einen Flickenteppich. Wir haben fünf Bundesländer, die haben Programme aufgelegt. 11 Bundesländer, die haben keine Programme aufgelegt. Und was ich jetzt höre ist, selbst wenn solche Geräte jetzt in Auftrag gegeben werden, die Lieferzeiten werden sich jetzt verdoppeln und verdreifachen. Das heißt, viele Schulen werden, obwohl sie angeschafft werden, gar nicht mehr in den Genuss im Winter kommen. Das hätte man alles vermeiden können, wenn solche Entscheidungen frühzeitig eben im Sommer gefallen wären.
Ich möchte die letzten Minuten noch dazu nutzen, noch ein bisschen dieses Thema geteilte Klassen und auch Hybridunterricht in den Mittelpunkt zu stellen. Denn das ist ja eine Diskussion, die jetzt immer stärker aufkommt. Wie gesagt, auch Bestandteil des Papiers aus dem Kanzleramt wird heute Thema sein bei den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Nochmal ganz, ganz konkret und klar die Frage, vielleicht an Sie zunächst, Stefan Wasmuth vom Bundeselternrat. Dafür oder dagegen?
Wir sind dafür. Das ist eine Forderung, die wir lange aufgestellt haben, gleich zu Beginn der Pandemie. Wir hatten ja auch Vorschläge gemacht, die ja teilweise am Anfang erst belächelt wurden, wo wir gesagt haben, nutzt doch freie Räumlichkeiten, ob es im ländlichen Bereich Vereinshäuser oder Gemeinschaftshäuser sind oder in den Städten letztendlich Gastronomiebetriebe, Betagungsräume, wo auch die Technik vorhanden ist. Wir haben auch gesagt, sprecht mit Studenten, die sich ja teilweise angeboten haben und gesagt haben, wir würden auch Betreuungszeiten und Unterrichtszeiten übernehmen, gerade in den unteren Jahrgangsstufen.
Aber das ist ja kein wertvoller Ersatz, oder?
Naja, es ist aber eine Hilfe. Und das ist eine Möglichkeit, letztendlich hier voranzukommen, weil ja immer viel auch gesagt wird, wir haben kein Personal. Außerschulische Bildungsträger gibt es eine ganze Menge, die da was organisieren können, was vorbereiten können, unterstützen können. Wir haben natürlich nicht, wir können, da muss ich mir heute recht geben, wir können das Personal nicht von jetzt auf gleich verdoppeln und wir können auch die Lehrerausbildung nicht gleich verdoppeln, dass wir sagen, wir haben sofort neue Lehrkräfte da. Bis so ein Lehrer fertig ist, dauern ja auch 5, 6 Jahre, die ins Land gehen. Das sind Problematiken, die wir aus der Vergangenheit mitbringen, aus den letzten Jahrzehnten mitbringen, aber es wären Ansätze gewesen und der Herr Meidinger hat es ein paar Mal ja gesagt auch schon in der Sendung, wir brauchen intelligente Lösungen und das wäre eine intelligente Lösung gewesen, um hier so ein bisschen den Druck rauszunehmen, um den Schulen Möglichkeiten zu eröffnen, dass es was gibt. Das Problem, was wir immer haben, ist, glaube ich, auch diese Zweigeteilung, die wir von den Zuständigkeiten haben. Das eine Mal die Schulträger, das andere Mal das Land Hessen oder die einzelnen Bundesländer. Entschuldigung.
Ja. Schon klar.
Das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Da wird zu wenig miteinander kommuniziert oder man hat zu wenig Verständnis füreinander. Ich kann es nicht beurteilen. Aber wir hatten am Anfang der Sommerferien wirklich einen guten Kontakt, wo Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und auch die Politik zusammensaßen und diese Stufenpläne gemeinsam entwickelt haben. Das war der Schritt in die richtige Richtung. Leider sind die nach den Sommerferien komplett wieder über den Haufen geworfen worden. Und das ist einfach was nicht nachvollziehbar ist, weil da waren wir auf einem guten Weg, gemeinsam nach vorne zu schauen. Ich glaube, nur gemeinsam kriegen wir das auch hin.
Frau Germann ruft uns an aus Kuhnewalde bei Bautzen, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zum Thema? Ja, pardon?
Also meine Meinung zu dem Thema ist, es ist immer schön und gut, was sich da ausgedacht wird, aber meiner Meinung nach wird da einfach zu wenig an die Kinder gedacht. Ich hatte es im Vorfeld der Kollegin schon gesagt, meine Kinder sind beide auf dem Gymnasium. Einer geht mittlerweile 11. Klasse und der zweite geht 10. Klasse.
Ja.
Und mein Sohn zum Beispiel in der 10. Klasse holt immer noch den Stoff der 9. Klasse nach. Und wir haben jetzt Mitte November. Ich sehe ja einfach die Gefahr, dass die Wissensvermittlung auf der Strecke bleibt. Mhm. Und das ist einfach auch mit Homeschooling nicht zu machen. Also aber meine Kinder leben ganz stark von dem direkten Austausch mit dem Lehrer,
aha,
der einfach im Unterricht vermittelt wird. Und
aber sehen Sie, Frau Germann, sehen Sie nicht die Gefahr, die Herr Meidinger beschrieben hat, nämlich diese Gefahr des Salami-Lockdowns sozusagen, dass eine Schule nach der anderen geschlossen wird, weil da eben dann Fälle auftreten und viele Fälle auftreten und dann gar keine Bildung mehr möglich ist?
Ja, also zum Beispiel bei meinem großen Sohn, der Mathelehrer, war jetzt 2 Wochen in Quarantäne. Hat 2 Wochen zu Hause gesessen, ist nicht erkrankt, hat zwar Aufgaben geschickt an die Schüler, aber er ist Leistungskurs Mathematik und da fehlt mir einfach zu viel Wissen. Und das war zum Beispiel auch mal eine interessante Frage, wie viele Personen, die in Quarantäne geschickt werden, vorsorglich, ist alles in Ordnung, aber erkranken denn wirklich dann? Das wäre zum Beispiel mal ein Wert, der wichtig wäre, dass man einfach an den Schulen ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt.
Mhm.
Mehr, also mir ist das. Und was ich noch sagen wollte, wir sind zum Beispiel ein Landkreis, der ist dunkelrot. Wir haben einen Wert von 348. Aber das macht sich in der Bevölkerung jetzt nicht unbedingt bemerkbar. Und da ist mir einfach die Schule zu wichtig.
Okay.
Als dass man jetzt so drastische Maßnahmen ergreift und die Schulen komplett schließt.
Ja, wobei davon, das plant ja niemand, sondern das sind dann ja Reaktionen möglicherweise dann der Gesundheitsämter auf Ausbrüche, dass Schulen geschlossen werden. Im Moment geht es ja nicht um die Frage, ob die Schulen geschlossen werden sollen oder nicht, sondern wie der Unterricht möglicherweise neu organisiert werden soll. Könnten Sie denn damit leben, wenn die technischen Voraussetzungen da wären, auf so einen hybriden Unterricht, dass ein Teil der Schüler zu Hause bleibt, ein Teil ist in der Schule und man macht das dann irgendwie online?
Hat der Chemielehrer in der 9. Klasse von meinem kleinen Sohn probiert. Ist sicherlich eine Alternative, aber mein Sohn hat dann eine Dreiviertelstunde vorm Computer gesessen. Er konnte nichts mitteilen. Er hat einfach nur das gehört, was der Lehrer sagt. Da fand jetzt kein Austausch statt. Also es wurde nur Wissen übermittelt, aber ja, keine Reaktion der Schüler war möglich.
Okay.
Und ich denke mal, diese Variante, die auch angedacht wird, die Klassen zu teilen, einer vormittags, einer nachmittags, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber meiner Meinung nach an den Schulen nicht umsetzbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lehrer da bereit sind, das zu tun für die Schüler, weil ich sag mal, es ist ja nicht nur der Stoff, der vermittelt wird. Es müssen Arbeiten geschrieben werden, die Lehrer dann wieder korrigieren müssen. Ich denke mal, das wird schwer werden.
Frau Germann, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gebe ich direkt mal weiter an Herrn Meidinger. Wären die Lehrer bereit, die Klassen zu teilen oder zu sagen,
die Lehrer derzeit schon... Hören Sie mich?
Ja, bitte, bitte. Ja.
Ja. Ich glaube, dass die Lehrer derzeit schon sehr, sehr viel mehr Arbeit machen. Das Problem ist ja, ich kann natürlich schon doppelten Unterricht halten, Vormittag und Nachmittag, aber dann nicht mit dem vollen Unterrichtsvolumen. Wenn ich volles Unterrichtsvolumen dann halte, dann würden ja die Lehrer sozusagen das doppelte Unterrichtsmaß haben, zur Vor- und Nachbereitung von Unterricht überhaupt nicht mehr kommen. Ich glaube, das wäre nicht umsetzbar und auch nicht zielführend. Aber es gibt natürlich viele Lösungen, die man machen könnte, was verhindert werden soll. Vielleicht wirklich letzter Satz dazu ist das, was jetzt in Österreich passiert. Die haben zu lange nicht reagiert an den Schulen. Und jetzt machen sie die Schulen komplett dicht und das wäre verheerend.
Also,
ich verstehe die Sorgen der Mutter um den Lernfortschritt. Ja. Das ist natürlich... ganz wichtiger
Frau
Punkt.
Frau Germann hat aber auch gesagt, sie hat keine tollen Erfahrungen gemacht mit diesem Lernen auf Distanz. Der Schüler konnte keine Rückmeldung geben, konnte nur zuhören sozusagen. Helmut Holter, die Frage an Sie, an den Thüringer Bildungsminister. Sind da nicht auch wertvolle Monate verstrichen, in denen die Bildungsinstitutionen, die Verantwortlichen Vorbereitungen hätten treffen müssen, um diesen Digitalunterricht auch technisch möglich zu machen?
Also wir haben im Frühjahr Erfahrungen gemacht und der Lockdown im Frühjahr hat natürlich einen Schub, einen Digitalisierungsschub mit sich gebracht. Aber so wie ich das von dem einen Hörer gehört habe, ist in Nordhessen wie auch in Thüringen oder auch in anderen Ländern das durchaus so, dass es noch weiße Flecken gibt und eine Breitbandversorgung gar nicht da ist. Das heißt, wenn wir hybriden Unterricht oder Wechselmodelle machen wollen, wo es also auch digitalen Fernunterricht geben soll, dann ist die eine Seite die technische Voraussetzung, sowohl was, was das Breitband betrifft, aber auch die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, auch der Lehrerinnen und Lehrer mit entsprechenden mobilen Endgeräten. Aber es geht an sich vielmehr auch um die Bildungsinhalte. Wir haben also entsprechend auch die digitalen Bildungsmedien zu entwickeln. Da ist unwahrscheinlich viel passiert. Es ist jetzt ein Schub hineingekommen. Das ist alles noch nicht auf dem Niveau, welches wir gerne hätten. Aber zumindest für Thüringen kann ich das sagen, dass wir über die Thüringer Schulcloud einen Großteil der Schulen bereits angeschlossen haben und dort auch digitale Bildungsmedien bereitstellen. Das kann alles noch viel besser werden. Der Punkt ist eigentlich, das ist das, was die Mutter aus dem Landkreis Bautzen dort berichtet hat. Es geht darum, dass die Kinder erfolgreich zum Schulabschluss geführt werden, dass wir nicht zu einer Spaltung der Schülerschaft kommen, was schon gar nicht geht, dass wir eine Corona-Schülergeneration bekommen, deren Schulabschluss nicht als so bewertet wird, wie die Schulabschlüsse, die vorher gemacht wurden. Mhm. Dass wir da einfach die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit minimieren und ins Schlechte führen. Deswegen bin ich der Überzeugung, wir müssen, solange es geht, den Präsenzunterricht aufrechterhalten und auch mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen den Schutz aller Beteiligten an Schule entsprechend garantieren.
Wir haben jetzt noch so drei Minuten Zeit. Die Zeit, die würde ich gerne nutzen, noch einen kurzen Ausblick nochmal zu wagen auf heute Nachmittag, die Beratung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, Herr Wasmuth vom Bundeselternrat, bezogen auf Schule und Kitas. Was erwarten Sie sich ganz kurz?
Ja, wir erwarten natürlich, dass wir schon Konzepte entwickeln, wo diese geteilten Klassen möglich sind, dass es weiterhin mit dem Digitalpakt aufwärts geht. Wir haben ja mittlerweile 5 Teile. Wir müssen uns, glaube ich, da schon orientieren, auch an die skandinavischen Länder, die das seit 2004 letztendlich anbieten. Herr Holter hat es eben gesagt, uns fehlen die Lernkonzepte noch. Es gibt einige, aber die müssen deutlich weiterentwickelt werden. Es kann nicht sein, wie die Mutter eben gesagt hat, dass man keine Rückmeldung geben kann bei hybriden Unterricht. Das ist eigentlich deutlich erkennbar, dass das ein Manko ist, was scheinbar die Lehrkraft nicht gelernt hat oder das falsche Programm eingesetzt wird. Denn bei jeder Videokonferenz oder bei jedem Unterricht hat man eigentlich die Möglichkeit der Rückmeldung. Das sind Sachen, die müssen jetzt gestrickt werden und die müssen verbindlich auch vorgegeben werden für die Bundesländer, dass wir da wirklich einen Anhaltspunkt haben. Und es kann nicht sein, dass die Ministerpräsidenten aus dem Kanzlertreffen rausgehen und dann anschließend gleich sagen, ihr Kultusminister macht das anders. Da tun mir die Kultusminister manchmal auch ein bisschen leid, weil die würden vielleicht noch anders reagieren, wenn nicht die Ministerpräsidenten was anderes vorgeben würden.
Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, Herr Meidinger, aber kurz noch Ihr Ausblick auf heute Nachmittag. Was erwarten Sie sich?
Also ich hoffe, dass wir die Balance wiederfinden zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag an den Schulen und dass hier dieses Treffen einen Beitrag leisten kann. Wir brauchen mehr Flexibilität. Dieses krampfhafte Festhalten an komplettem Präsenzunterricht, das wird uns nicht durch die Krise führen.
Helmut Holter, Bildungsminister in Thüringen.
Ich wünsche mir, dass heute keine Entscheidungen getroffen werden, dass die Ministerpräsidenten mit den Diskussionen, die heute geführt werden, in die Kabinette kommen, dass die Kabinette dann dem Ministerpräsidenten für nächste Woche ein klares Mandat mitgeben. Und ich bleibe dabei, Schulen so lange wie möglich offen zu halten, mit möglicherweise auch anderen Konzepten in den Unterricht zu organisieren.
Und Sie sehen nicht die Gefahr, dass man dadurch wieder wertvolle Zeit verliert, dass dann dadurch die Infektionszahlen in der Zeit wieder massiv wieder ansteigen und man hinterher noch zu drastischeren Maßnahmen greifen muss, wie in Österreich beispielsweise?
Wir sind nicht auf dem Level von Österreich und ich denke, wir müssen uns die Zeit nehmen, um auch die Gesellschaft insgesamt mitzunehmen für die Maßnahmen, die dort anstehen.
Kurzer Ausblick noch auf die Weihnachtsferien, ganz zum Schluss noch. Nordrhein-Westfalen hat ja entschieden, die Ferien 2 Tage früher zu starten, schon am 21.12. Ziel, ein unbeschwerteres Weihnachten zu ermöglichen, Infektionen vor dem Fest zu vermeiden. Denken Sie da auch drüber nach in Thüringen oder startet es bei Ihnen sowieso schon 2 Tage früher?
Nein, das ist für mich aktuell kein Thema. Ich werde da auch von Eltern und von den kinderreichen Familien unterstützt. Die Familien haben ihr Jahr durchgeplant, was den Urlaub betrifft, gerade für diejenigen, die Kinder in der Grundschule haben, stellt sich sofort die Frage nach der Betreuung. Also aus heutiger Sicht bleibt in Thüringen alles so, wie es geplant ist, dass die Ferien am 23. Dezember beginnen.
Herr Wasmuth, dazu kurz noch. Würden Sie das begrüßen oder hätten Sie damit auch ein Problem?
Also ich habe kein Problem damit, wenn man das 2 Tage nach vorne legt, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Baustein und lenkt so ein bisschen auch von der eigentlichen Debatte ab, die wir ja führen müssen. No. Das ist ein kleines Bonbon.
Ist ein kleines Detail, aber trotzdem nicht ganz unentscheidend für viele Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und auch für die Eltern natürlich, ne? Und die Betreuungssituation.
Ja, nichts dagegen, die Betreuung muss natürlich gewährleistet sein, gar keine Frage, weil nicht alle können sich darauf einstellen.
Schule zu Corona-Zeiten, sind Schüler und Lehrer ausreichend geschützt? Darüber haben wir hier lebhaft diskutiert, hier im Deutschlandfunk, und zwar mit Helmut Holter von der Partei Die Linke, Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, und mit Stefan Wasmuth, scheidender Vorsitzender des Bundeselternrats. Ich danke Ihnen, meine Herren, für die lebhafte Diskussion und konstruktive Diskussion. Auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Schönen Tag.